Bill Bryson. Eine kurze Geschichte des menschlichen Körpers. Hand aufs Herz. Wann hast du das letzte Mal darüber nachgedacht, wie dein Körper funktioniert? Wie komplex und geheimnisvoll dieser Superorganismus eigentlich ist? Selbst die Medizinerinnen und Forscher zerbrechen sich bis heute die Köpfe über seine Wunder und Rätsel. Höchste Zeit also für eine kurze Geschichte des menschlichen Körpers. In diesen Blinks erfährst du mehr über die Grundbausteine deines physiologischen Daseins. Vom Gehirn über das Herz bis zu den Milliarden von Mikroorganismen in und auf dir. Freu dich auf faszinierende Fakten zu den Abgründen des Schlafs, der Herausforderung einer guten Ernährung und der wichtigen Rolle der Hormone für die Geburt, die Sexualität und die zwischenmenschliche Bindung. Mach dich gefasst auf einen rasanten Ritt durch den menschlichen Körper. Blink Nummer 1. Der menschliche Körper ist ein absolutes Wunderwerk. Stell dir vor, du wolltest einen Menschen bauen. Von Grund auf. Wie gehst du vor? Welche Bausteine brauchst du? Und was würde das Ganze kosten? Die Royal Society of Chemistry, der Berufsverband der Chemiker in Großbritannien, setzte sich 2013 ein bizarres Ziel. Sie wollte die Kosten für einen hypothetischen Nachbau des Schauspielers Benedict Cumberbatch beziffern. Nehmen wir also an, du wolltest den berühmten Sherlock Holmes-Darsteller zusammensetzen. Den Forschern zufolge bräuchtest du 59 verschiedene chemische Elemente. Die 6 wichtigsten wären Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Calcium und Phosphor. Die bloßen Materialkosten lägen bei 96.547 Pfund, also um die 110.000 Euro, zuzüglich Arbeitskosten und Steuern. Das ist aber nur ein möglicher Kostenvoranschlag. Eine andere Schätzung stammt vom US-TV-Sender PBS. So schätzte eine Folge der Wissenschaftssendung Nova von 2012 die Kosten für den Bau eines Menschen auf lediglich 168 Dollar. Wir stellen also fest, schon die Finanzplanung für den Bau eines menschlichen Körpers gestaltet sich schwierig. Dabei finge der eigentliche Schlamassel erst an. Wir hätten keine Ahnung, wie wir den Haufen lebloser Elemente zu einem funktionierenden Superorganismus zusammenfügen. Das Wunder des Lebens ist offenbar deutlich komplexer als ein Chemiebaukasten. Und wir können nicht einmal sicher sagen, wo das menschliche Leben beginnt. Wir wissen, dass die Zelle der lebensspendende Grundbaustein unseres Körpers ist. Aber wie sich die unzähligen Zellen koordinieren, um einen funktionsfähigen Menschen zu schaffen, darüber rätselt die Wissenschaft bis heute. Einige Dinge hat die Forschung aber bereits herausgefunden. Der mikroskopisch kleine Kern jeder einzelnen Zelle enthält 1 Meter zusammengeknüllte und knotenfrei verpackte DNA. Die Chromosomen und Gene an diesem fadenförmigen Molekül enthalten die Informationen, die dein Körper brauchte, um dich zu bauen. Ist das nicht eine unglaubliche Vorstellung? Deine DNA ist das Ergebnis transgenerationaler Übertragung. Dein Erbgut ist das genetische Glied einer Kette, die gute 3 Milliarden Jahre in die Vergangenheit zurückreicht. Oft vergleichen wir den menschlichen Körper mit einer Maschine, aber er ist ungleich eindrucks- und geheimnisvoller. So ist er durchgehend in Betrieb und kommt meist dennoch jahrzehntelang ohne Reparatur aus. Und alles, was er dafür benötigt, ist eine regelmäßige Zufuhr an Wasser und Nahrung. Dazu kommt, dass er sich all dessen bewusst ist. Die Evolution unserer Spezies ist in jeder Hinsicht beeindruckend. Sie begann vor Milliarden von Jahren mit ein paar Zellen im Ozean und führte über unzählige Zufälle zu dem, was wir heute Mensch nennen. Und das schauen wir uns in den nächsten Blinks näher an. Blink Nummer 2. Wir sind nicht allein. In jedem Menschen wohnen Billionen lebensnotwendiger Mikroben. Wir denken von uns selbst gerne in der Einzahl. Ich bin. Dabei wäre ein Wir sind viel zutreffender. Denn in jedem menschlichen Körper leben unzählige mikroskopisch kleine Organismen, ohne die es unsere Spezies nie gegeben hätte. Nur damit du dir ein Bild machst. In dir leben Billionen und Aberbillionen sogenannter Mikroben, also winzig kleiner Mikroorganismen. Es gibt um die 40.000 verschiedene Arten, von denen allein 900 in deiner Nasenschleimhaut hausen. Besonders wichtig sind Mikroben für die Verdauung. Sie decken gut 10% deines Kalorienbedarfs, indem sie dir bei der Zersetzung deines Mageninhalts helfen. Überhaupt leisten sie den Löwenanteil der Nährstoffaufnahme. Die Bakterien deiner Darmflora produzieren zehntausende Verdauungsenzyme, während du selbst magere 20 herstellst. Dein Mikrobiom, die Summe aller Mikroorganismen in deinem Körper, tut so viel für dich, als wäre es ein weiteres lebenswichtiges Organ. Der Biologin Dana Wilner von der San Diego State University zufolge trägt ein durchschnittlicher Mensch 174 Viren in sich, von denen rund 90% unbekannt sind. Das klingt zunächst beunruhigend, doch von den Hunderttausenden bekannten Viren gelten bislang nur 263 als schädlich für das menschliche Immunsystem. Außerdem enthält dein Mikrobiom Archaeen, einzellige Mikroorganismen ähnlich den Bakterien, die aber niemals krankheitserregend wirken. Und die insgesamt wenig einflussreichen Pilzorganismen sowie sogenannte Protisten, die mehr oder weniger den Rest der Mikroorganismen abdecken. Die Forschung hat bereits über 1 Million verschiedene Mikroben entdeckt und lediglich 1415 davon können uns schaden. Kein schlechter Schnitt, wenn wir davon absehen, dass ein Drittel aller menschlichen Todesfälle auf die Kappe dieser pathogenen Mikroben geht. Und was ist die mit Abstand wirksamste Waffe gegen mikrobielle Krankheiten? Das Antibiotikum Penicillin. Diese Pilzkultur wurde erstmals während des Zweiten Weltkrieges in Massen produziert. Damals entdeckten US-Forscher nämlich, dass sich der goldfarbene Schimmel auf der Schale einer Zuckermelone besonders wirksam zur Tötung von Bakterien verwenden ließ. Und alle heute eingesetzten Penicilline sind Nachfahren der Pilze auf dieser einen Melone. Allerdings hat die hohe Wirksamkeit des Penicillins auch Schattenseiten. Der Pilz tötet nämlich sowohl schlechte als auch gute Bakterien ab. Noch bedenklicher ist die heute inflationäre Verwendung solcher Antibiotika, denn je öfter du sie einnimmst, desto weniger wirken sie, weil die Bakterien immer resistenter werden. Ein durchschnittlicher Mensch im globalen Westen wird bis zur Volljährigkeit zwischen 5 und 20 Mal antibiotisch behandelt. Und in den USA werden Antibiotika alarmierend häufig an Nutztiere verabreicht. All das führt zu einer immer höheren antibiotischen Resistenz und erinnert uns daran, wie sehr unser Schicksal von winzigen Mikroorganismen abhängt. Blink Nummer 3. Dein Kopf beherbergt eines der faszinierendsten Gebilde der Welt, dein Gehirn. Der gesamte menschliche Körper ist ein wahres Wunderwerk, doch das Gehirn ist ganz besonders faszinierend. Es besteht bis zu 80% aus Wasser, hat eine seltsam weiche Konsistenz und wird hermetisch von der Welt abgeschirmt, durch die es dich auf so unerklärliche Weise steuert. Es gibt den Mythos, wir Menschen würden nur rund 10% unserer möglichen Gehirnleistung ausschöpfen, aber das stimmt nicht. Wir nutzen alle seine Kapazitäten. Dein Gehirn arbeitet aber so hart, dass es 20% deiner Energie verbraucht. Bei Neugeborenen sind es sogar 65%. Gleichzeitig ist es hochgradig effizient. Sein täglicher Energiebedarf entspricht dem Kaloriengehalt eines Blaubeermuffins. Das menschliche Gehirn besteht aus denselben Komponenten wie die Gehirne von Hunden oder Hamstern. Und selbst seine Größe ist keine Besonderheit. Das Größenverhältnis zwischen Gehirn und Körper ist bei uns Menschen dasselbe wie bei Mäusen. Doch die rund 86 Milliarden Neuronen in seinen Windungen bringen mit ihren unzähligen Verknüpfungen wahrlich Fantastisches zustande. So hat das Gehirn drei wesentliche Teile. Der größte davon ist das Großhirn, der blumenkohlförmige Überbau mit den zwei berühmten Hemisphären, die alles von der sensorischen Verarbeitung bis zu den Charakterzügen steuern. Der zweitgrößte Teil ist das Kleinhirn in der hinteren Schädelgrube, das mit seiner höheren Zelldichte über die Hälfte aller Neuronen im Gehirn enthält. Es ist unter anderem verantwortlich für Gleichgewicht und Motorik. Und der dritte Teil, der Hirnstamm, verbindet das Gehirn über die Wirbelsäule mit dem Rest des Körpers. Er reguliert überlebensnotwendige Grundfunktionen wie die Atmung und den Schlaf. Dann gibt es unzählige kleinere Areale, wie den Hypothalamus, der zwar so winzig ist wie eine Erdnuss, aber trotzdem den Großteil der chemischen Abläufe im Körper steuert. Dabei reguliert er lauter essentielle Dinge. Die Sexualfunktion, Hunger und Durst und womöglich sogar die Geschwindigkeit des Alterungsprozesses. Im 19. Jahrhundert glaubten manche Forscher, von der Größe und Form des Schädels auf menschliche Charakterzüge schließen zu können. Das führte zur Herausbildung dubioser Disziplinen wie der Phrenologie, der sogenannten Schädellehre. Diese lag zwar daneben, aber es stimmt, dass unser Kopf auch jenseits des Gehirns zu Außergewöhnlichem fähig ist. So kann deine Gesichtsmuskulatur tausende verschiedene Ausdrücke formen, von denen sogar 6 als universell gelten. Angst, Wut, Überraschung, Freude, Ekel und Kummer. Jeder Mensch auf der Welt erkennt ein echtes, ehrliches Lächeln. Wir können es nicht künstlich aufsetzen, weil wir die beteiligten Muskeln nicht unabhängig voneinander steuern können. Außerdem beherbergt dein Schädel gleich 3 deiner 5 Sinne. Das Sehen, Hören und Riechen. Und auch diese werden in dem tofuartigen Klumpen verarbeitet, den wir als Gehirn bezeichnen. Link Nummer 4. Wir wissen trotz aller Fortschritte noch immer wenig über Herz und Blut. Unsere Vorstellung vom Herzen wird von Mythen vernebelt. Zunächst einmal befindet es sich nicht links in der Brust, sondern nahezu mittig. Es hat auch nicht die zweiflügelige Form, mit der wir es in Liebesbekundungen darstellen. Und streng genommen hat es rein gar nichts mit Romantik und Gefühlen zu tun. All das ändert aber nichts an seiner herausragenden Aufgabe, dem Antrieb unseres Blutkreislaufs. Dein Herz tätigt im Laufe deines Lebens zwischen 3 und 4 Milliarden tapfere Schläge. Das ist eine erstaunliche Leistung angesichts seines schmalen Gewichts von weniger als einem halben Kilo. Etliche Male pro Stunde pumpt dein Herz Blut durch deinen gesamten Körper, bis hinab zu den Füßen und gegen die Schwerkraft zurück zum Brustkorb. So bringen seine kräftigen Stöße stündlich bis zu 260 Liter Blut in Umlauf. Auch das Blut selbst übernimmt diverse Aufgaben. Es transportiert Sauerstoff zu den Zellen, befördert wichtige chemische Stoffe, entfernt Abfälle, tötet Krankheitserreger und unterstützt die Regulierung deiner Körperwärme. Blut ist ein geheimnisvolles und facettenreiches Material, was wiederum erklärt, warum Ärztinnen so viel aus Bluttests herauslesen können. Seine 4 wichtigsten Bestandteile sind das zellfreie Plasma, die roten und weißen Blutkörperchen und die auch Blutplättchen genannten Thrombozyten. Die quantitativ größte Komponente ist das Plasma, das zu 90% aus Wasser besteht und verschiedene Chemikalien enthält. Die roten Blutkörperchen transportieren den Blutsauerstoff, während sich die weißen um die Bekämpfung schädlicher Eindringlinge im Körper kümmern. Lange galten die Blutplättchen als Mysterium, aber heute wissen wir, dass sie die Blutgerinnung fördern und in zahlreichen anderen Bereichen wie der Reparatur beschädigten Gewebes helfen. All dieses Wissen über das Blut ist historisch gesehen neu. Der Blick in die Vergangenheit offenbart die haarsträubendsten medizinischen Irrtümer. So zählte der sogenannte Aderlass jahrhundertelang zum Standardrepertoire gestandener Hausärzte. Berühmte Beispiele wie das des US-Präsidenten George Washington zeigen, dass diese Praxis meist mehr Schlechtes als Gutes bewirkte. Washington verstarb nämlich, weil ihm die Ärzte wegen einer Halsentzündung in nur 2 Tagen 40% seines Bluts abzapften. Seitdem hat sich aber eine Menge getan. Heute führen wir Bluttransfusionen durch, auch wenn der Prozess und die Lagerung der Flüssigkeit nach wie vor anspruchsvoll sind. Jedoch ist es der Forschung noch immer nicht gelungen, künstliches Blut zu erstellen. Die Hoffnung ruht auf der Nanotechnologie der Zukunft. Doch bis dahin sind wir weiter auf die Raffinesse unseres Körpers angewiesen. Link Nummer 5. Hormone sind geheimnisvolle körpereigene Signalstoffe. Hormone sind Signalstoffe, die chemische Botschaften durch den Körper transportieren. Sie erfüllen die unterschiedlichsten Funktionen, könnten aber grob definiert werden als Stoffe, die in einer bestimmten Körperregion produziert werden, um Prozesse in anderen Körperregionen in Gang zu bringen. Es lag zum Teil an ihrer enormen Vielfalt, dass sich die Wissenschaft erst seit relativ kurzer Zeit mit ihnen befasst. Seit 1958 ist die Zahl der bekannten Hormone jedenfalls von etwa 20 auf über 80 gestiegen. An nichts lässt sich die Bedeutung der Hormone besser veranschaulichen als am Beispiel der Diabetes. So produzieren Diabetiker nicht genug körpereigenes Insulin, jenes in der Bauchspeicheldrüse produzierte Hormon, das den Blutzuckerspiegel reguliert. Bis Ende der 1920er Jahre war die Diabetesdiagnose gleichbedeutend mit einem Todesurteil. Ohne Insulin schaukelte sich der Blutzuckerspiegel der Betroffenen nämlich bis zum endgültigen Systemkollaps in die Höhe. Und die einzig mögliche Lösung bestand darin, nichts mehr zu essen. Umso wundersamer war die Wirkung des ersten künstlich hergestellten Insulins. Die totgesagten Diabetiker waren praktisch auf der Stelle wieder lebensfähig. Der berühmte kanadische Autor Michael Bliss schrieb daher in seinem Buch The Discovery of Insulin, die Medizin sei der Wiederauferstehung noch nie so nahe gekommen wie bei der Entdeckung des Insulins. Eine weitere eindrucksvolle Geschichte zum Thema Hormone ist die des größten Menschen aller Zeiten. Robert Wadlow aus Alton, Illinois, hatte gerade seinen Highschool-Abschluss in der Tasche, als er bereits schwindelerregende 2,40 Meter maß. Und auch das war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wadlow hörte nicht auf zu wachsen. Grund dafür war die Hyperaktivität seiner Hirnanhangsdrüse, einer erbsengroßen Drüse im unteren Teil des Gehirns, die schlichtweg zu viel Wachstumshormone produzierte. Wadlow starb allerdings 1940 im Alter von nur 22 Jahren an einer septischen Entzündung. Die Stützstreben, die er aufgrund seiner Größe tragen musste, hatten an seiner Haut gescheuert. Zum Zeitpunkt seines Todes war Wedlow 2,72 Meter groß. Kaum zu glauben, dass eine so winzige Drüse einen so gigantischen Einfluss auf den Körper ausüben kann. Aber zumindest wissen wir heute, was mit Robert Wedlow los war. Viele andere Hormone sind für uns nämlich noch immer unerklärlich. So wie Oxytocin, oft als Kuschelhormon bezeichnet, weil es Gefühle wie Nähe und Verbundenheit auslöst. Aus irgendeinem Grund ist es aber auch an der Kontraktion der Gebärmutter bei der Geburt und der Gesichtserkennung beteiligt. Doch worin der Zusammenhang dieser Aufgaben besteht, ist uns bis heute nicht bekannt. Unser Körper gibt uns also weiter unzählige Rätsel auf. Blink Nummer 6. Wir Menschen haben eine einzigartige Skelettstruktur mit vielen Vor- und ein paar Nachteilen. Weißt du, wie viele Knochen dein Körper hat? Die Antwort lautet 206. Obwohl die Zahl tatsächlich variieren kann. Denn jeder achte Mensch besitzt ein 13. Paar Rippen. Dazu kommen die sogenannten Sesambeine. Kleine, meist in Sehnen eingelagerte Knochen, die unter anderem in deinen Händen für zusätzlichen Abstand zwischen den Knochen sorgen. Diese Spezialknochen werden bei der zuvor genannten Zahl nicht mitgerechnet. Aber was machen all diese Knochen? Mehr als dein Skelett zu stützen, das steht fest. Knochen bieten nämlich Schutz, produzieren Blutkörperchen und speichern chemische Stoffe. In den frühen 2000er Jahren fand man außerdem heraus, dass sie sogar ein eigenes Hormon namens Osteokalzin herstellen. Das erklärt, warum regelmäßiger Sport nicht nur die Knochen stärkt, sondern auch das Risiko einer Alzheimer-Erkrankung reduziert. Und alle Knochen, Muskeln und Sehnen sind auf elegante Weise miteinander verbunden. Der schottische Chirurg Sir Charles Bell war davon im 19. Jahrhundert so fasziniert, dass er die menschliche Hand als Beweis für die Existenz einer übernatürlichen Schöpferkraft bezeichnete. Die Hand ist aber auch ein absolutes Meisterwerk. Sie enthält 29 Knochen, 17 Muskeln, 123 namentlich benannte Bänder sowie verschiedene Arterien und Nerven. Und dieses Ensemble wird wie durch die Fäden eines Puppenspielers von weiteren 18 Muskeln im Unterarm koordiniert. Das Ergebnis ist eine einzigartig flexible sensomotorische Struktur. Das verdanken wir größtenteils der Opponierbarkeit unserer Daumen, also der Fähigkeit, unsere Daumen den anderen Fingern gegenüberzustellen. Das ist jedoch allen anderen Primaten ebenso möglich. Aber wirklich einzigartig ist an uns Menschen ein muskuläres Dreigespann, das uns so geschickt mit Werkzeugen hantieren lässt. Trotzdem ist das Trio nur den wenigsten bekannt. Der kurze Daumenstrecker, der lange Daumenbeuger und der erste der Zwischenmuskelknochen zwischen Daumen und Zeigefinger. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal unter den Primaten ist unsere Zweifüßigkeit. Der aufrechte Gang zwang unsere Evolution zu kuriosen Entwicklungsschritten. Heute haben wir längere Hälse, biegsamere Rümpfe und größere Knie als andere Primaten. Dass das aber auch Nachteile hat, bezeugen die chronischen Rückenleiden unzähliger Orthopädie-Patienten. Dazu kommt, dass der aufrechte Gang zur Verengung des weiblichen Beckens führte. Kein anderes Säugetier erleidet so starke Geburtsschmerzen wie unsere Frauen. Unsere Spezies lebte den größten Teil der Evolution über als Wildbeuter. Unsere Nahrungsbeschaffung war also lange Zeit mit einem hohen Energieaufwand verbunden, was wiederum unsere erstaunliche Beweglichkeit erklärt. Denk dran, wenn du dich das nächste Mal mit einem Teller Fertigpizza auf das Sofa lümmelst. Ansonsten ist und bleibt die Ruheposition aber wichtig. Dein Körper kann zum Beispiel nicht verdauen, während er trainiert. Du musst dich also auch nicht zu schlecht fühlen, wenn du dich ab und zu vor die Glotze setzt. Blink Nummer 7. Du bist, was du isst. Das gilt auch für den ganzen unnötigen Zuckerzusatz. Kochen ist mehr als ein beliebter Zeitvertreib. Auch die bewusste Zubereitung von Lebensmitteln reiht sich ein in die Liste jener Fähigkeiten, die uns von anderen Primaten unterscheiden. So erweicht das Kochen unsere Nahrung und das hat dazu geführt, dass wir Menschen im Laufe der Evolution kleinere Zähne und vergleichsweise schwache Kiefer entwickelten. Kochen tötet Giftstoffe und macht unser Essen schmackhafter. Es spart uns Zeit, die wir sonst aufs Kauen verwenden würden und lässt uns mehr Energie aus unserer Nahrung aufnehmen. Allerdings geht es beim Essen um viel mehr als nur die Energie. Unser Körper braucht auch Vitamine und Mineralstoffe. Erstere beziehen wir aus Lebewesen wie Pflanzen oder Tieren und die Mineralstoffe aus anorganischen Stoffen wie Erde oder Wasser. Die Gemeinsamkeit dieser chemischen Stoffe besteht darin, dass wir sie benötigen, aber nicht eigenständig produzieren können. Wir Menschen brauchen Kohlenhydrate, Proteine und Fette, Darüber sind sich die Forscher einig. Doch bei der Frage nach der richtigen Gewichtung gehen die Meinungen dramatisch auseinander. Im Grunde haben aber alle Ernährungsstudien denselben Konzeptionsfehler. Sie suchen nach dem einen Patentrezept für die beste Ernährung. Allerdings sind unsere physiologischen Bedürfnisse so individuell wie unsere Lebensstile. Es gibt schlichtweg zu viele Faktoren, um die optimale Ernährung auf einen spezifischen Diätplan zu reduzieren. Zu den wenigen Gewissheiten in der Ernährungsforschung gehört die Tatsache, dass wir zu viel Zucker essen. Ein durchschnittlicher US-Amerikaner nimmt täglich stolze 22 Teelöffel Zuckerzusatz zu sich. Die von der WHO empfohlene Obergrenze liegt bei 5. Doch die Tendenz zur schlechten Ernährung ist ein globales Phänomen. Und zwar nicht nur aufgrund des grassierenden Fast-Food-Booms. Selbst das Obst ist im Laufe der Jahre immer süßer geworden, weil die Agrarindustrie ihre Produkte gezielt auf höhere Zuckeranteile züchtet. Was passiert mit all der Nahrung, sobald wir sie essen? Zunächst schwimmt sie stundenlang in der Chlorwasserstoffsäure in deinem Magen. Und dieses Säurebad verhindert, dass wir uns ständig Lebensmittelvergiftungen zuziehen. Die Säure tötet nämlich potenziell gefährliche Mikroorganismen. Anschließend wandert der Nahrungsbrei der Reihe nach durch Dünn- und Dickdarm. Dort kümmern sich die Bakterien deiner Darmflora darum, die Nährstoffe aus dem Essen zu lösen und die Ballaststoffe zu bündeln. Alles, was nicht verwertet wird, scheidet der Körper als Exkremente aus. Ein durchschnittlicher Mensch produziert im Laufe seines Lebens 6.350 Kilo Kot. Unser Stuhl besteht im Wesentlichen aus toten Bakterien, unverdauten Ballaststoffen und abgestorbenen Zellresten aus dem Darm und dem Blut. Das ist alles, was am Ende herauskommt. Dein Körper ist also erstaunlich gut darin, dein Essen zu verwerten. Blink Nummer 8. Dein Körper verfügt über etliche innere Uhren, die dir signalisieren, wann du schlafen musst. Du verbringst ein gutes Drittel deiner Lebenszeit mit Schlafen. Und trotzdem sind die Geheimnisse der Nachtruhe bis heute nicht wirklich entschlüsselt. Jedenfalls reguliert der Schlaf diverse vitale Funktionen. Er dient als nächtlicher Neustart für eine ganze Reihe von Prozessen. Vom Gedächtnis über den Hormonhaushalt bis zum Immunsystem. Aber warum wir dabei tatsächlich wie ein Computer in die Bewusstlosigkeit herunterfahren müssen, hat bis heute niemand herausgefunden. Wir wissen nur, dass es einen Grund geben muss. Der Schlafforscher Alan Radchafin formulierte es so: Entweder der Schlaf erfüllt eine absolut lebensnotwendige Funktion oder er ist der größte Fehler, den der Evolutionsprozess je begangen hat. Fakt ist, dass uns diverse interne Vorgänge signalisieren, wann wir schlafen müssen. Die Wissenschaft entdeckte erst 1999, dass das menschliche Auge über eine dritte Art von Lichtsinneszellen neben den bereits bekannten Stäbchen und Zapfen verfügt. Die sogenannten retinalen Ganglienzellen. Diese Nervenzellen reagieren empfindlich auf Veränderungen der Lichtverhältnisse und helfen unserem Körper, zwischen Tag und Nacht zu unterscheiden. Selbst einige blinde Menschen können so erkennen, ob es hell oder dunkel ist. Außerdem wissen wir erst seit kurzem, dass unser Körper nicht nur eine, sondern etliche innere Uhren hat. Chemikalische Mechanismen, die unsere zirkadiane Rhythmik prägen und wichtige physiologische Prozesse an den natürlichen 24-Stunden-Takt anpassen. Diese zirkadianen Mechanismen gibt es auf den unterschiedlichsten organischen Ebenen. Von der Bauchspeicheldrüse bis zur Niere. Jeder davon hat seine eigenen Stoßzeiten. So führt einer dieser Zyklen dazu, dass deine Reflexe nachmittags am besten sind. Dein Körper funktioniert aber nicht nur im Tagestakt. Die winzige und meist kegelförmige Zirbeldrüse im hinteren Mittelhirn lässt dich sogar sensibel auf die Jahreszeiten reagieren. Ähnlich den Tieren, die Winterschlaf halten. Ganz recht, dein Körper passt bestimmte Prozesse an den Lauf des Jahres an. Daher wachsen deine Haare im Sommer auch schneller als im Winter. Allerdings sind wir nicht die einzigen Lebewesen mit innerer Uhr. Selbst einige Bakterien funktionieren synchron zum Tagestakt. Russell Foster, der Entdecker der erwähnten retinalen Ganglienzellen, hält die zirkadiane Rhythmik sogar für eine der Grundeigenschaften allen Lebens. Übrigens verändern sich die zirkadianischen Zyklen in deinem Körper auch im Laufe deines Lebens. Das erklärt, warum Neugeborene bis zu 19 Stunden täglich schlafen, während Erwachsene mit deutlich weniger Schlaf auskommen. Und das bedeutet auch, dass Teenager nicht automatisch faul sind, nur weil sie morgens schlechter aus dem Bett kommen. Blink Nummer 9. Die Medizin hat eine lange sexistische Tradition, während die Geburtsforschung im wahrsten Sinne des Wortes in den Kinderschuhen steckt. Die Geschlechter- und Genderforschung ist eine vergleichsweise junge Disziplin. Das für die Ausbildung des männlichen Phänotyps entscheidende Y-Chromosom wurde erst 1905 entdeckt. Besonders zynisch ist, dass Nettie Stevens, die Wissenschaftlerin hinter dem historischen Fund, keine Anerkennung erhielt. Warum? Weil das Chromosom etwa zur selben Zeit auch von einem Mann entdeckt wurde. Ein weiterer Beleg für die lange sexistische Tradition der Wissenschaften: Wir wissen heute viel weniger über den weiblichen Körper als über den männlichen. So wurden Frauen bis vor kurzem bei Arzneimittelprüfungen außen vor gelassen, aus Angst, der weibliche Menstruationszyklus könne die Ergebnisse verwässern. Dabei ist es so wichtig, den pharmazeutischen Einfluss des weiblichen Zyklus zu erforschen und herauszufinden, warum Frauen mitunter so anders auf Medikamente reagieren als Männer. Die Menstruation und die Menopause wurden jahrhundertelang gar nicht untersucht. Und die anhaltende Debatte über die Existenz des G-Punkts ist eines von vielen Symptomen für die chronische Unterforschung der weiblichen Anatomie. Der männliche Körper ist im Vergleich dazu regelrecht überuntersucht. Es gibt so viele unterschiedliche Ergebnisse zur durchschnittlichen Penislänge, dass die besorgte Männerwelt bis heute keine beruhigende Klarheit hat. Nachholbedarf herrscht außerdem bei so wichtigen Themen wie der Schwangerschafts- und Geburtsforschung. Die Plazenta wird mitunter als das am wenigsten erforschte Organ bezeichnet. Dabei spielt sie eine essentielle Rolle in der pränatalen Entwicklung. Sie filtert Giftstoffe, verteilt Hormone und tötet alles, was dem Fötus schaden könnte. Tatsächlich hängen die meisten Probleme in der Schwangerschaft weniger mit dem Baby selbst als mit dem sogenannten Mutterkuchen zusammen. Die Geburt selbst ist so mysteriös wie faszinierend. Niemand weiß genau warum, aber plötzlich bringen die ersten Geburtswehen die Fruchtblase zum Platzen. Das Fruchtwasser läuft ab und das Herz und die Lungen des Embryos beginnen eigenständig zu funktionieren. Für die Mutter ist die Geburt bekanntlich mit außergewöhnlichen Schmerzen verbunden. Kein Wunder, denn im Durchschnitt ist der Schädel eines Babys 2,5 cm breiter als der Geburtskanal der Mutter. Und doch hat diese Reise durch den Geburtskanal womöglich wichtige Langzeiteffekte für das Baby. Hier kommen wiederum die Mikroorganismen ins Spiel, mit denen das Kind auf dem Weg durch den Geburtskanal in Kontakt kommt. Die Forschung steckt noch in den Kinderschuhen, aber vieles deutet darauf hin, dass Kinder, die per Kaiserschnitt auf die Welt kommen und somit nicht den Geburtskanal durchqueren, später mit höherer Wahrscheinlichkeit Krankheiten wie Typ-1-Diabetes und Asthma entwickeln. Der allererste Kontakt mit den mütterlichen Mikroben im Geburtskanal macht offenbar einen großen Unterschied, gehört aber bis auf Weiteres zu den vielen noch unerforschten Geheimnissen unseres Körpers. Blink Nummer 10. Wir gewinnen den Kampf gegen die Infektionskrankheiten, werden aber von anderer Seite bedroht. 2011 war ein denkwürdiges Jahr in der Medizingeschichte. Erstmals starben weltweit weniger Menschen an Infektionskrankheiten als an nicht übertragbaren Erkrankungen wie Herzversagen oder Schlaganfällen. Dieser Meilenstein deutet auf zwei Dinge hin. Auf die gewaltigen medizinischen Fortschritte des 20. Jahrhunderts und darauf, dass unsere Lebensweise immer stärker unsere Sterblichkeit beeinflusst. Viele Infektionskrankheiten waren bis vor kurzem tödlich. Vor allem im geopolitischen Westen gelang es, einen großen Teil davon zurückzudrängen. So ging in den USA die Zahl der Todesfälle durch Diphtherie von jährlich 15.000 auf zuletzt verschwindend geringe Werte zurück. Zwar wurde bislang nur eine dieser Krankheiten ausgerottet, aber immerhin handelte es sich dabei um die wohl ansteckendste und tödlichste Krankheit unserer jüngeren Geschichte. Die Pocken. Allein im 20. Jahrhundert fielen ihnen rund 500 Millionen Menschen zum Opfer, bevor diese im Jahr 1980 offiziell ausgerottet werden konnten. Derzeit gibt es rund 7.000 bekannte nicht übertragbare Krankheiten. Die meisten sind extrem selten, so wie die Knochenkrankheit Pycnodysostose, die sich bei dem Pariser Maler Henri de Toulouse-Lautrec Ende des 19. Jahrhunderts durch Kleinwüchsigkeit bemerkbar machte. Bis heute sind weltweit nur 200 solcher Fälle registriert. Doch aufgrund ihrer geringen Fallzahlen werden die meisten seltenen Krankheiten kaum erforscht und können daher nicht effektiv behandelt werden. Dann existieren Krankheiten, die der Harvard-Professor Daniel Lieberman als Mismatch Diseases bezeichnet. Sie entstehen durch die Diskrepanz zwischen unserem gegenwärtigen Lebensstil sowie den Anforderungen der Wildbeutergesellschaften, für die sich der menschliche Körper ursprünglich entwickelt hatte. Beispiele sind die steigenden Zahlen von Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die meisten dieser Krankheiten sind Symptome unseres modernen Lebenswandels. Doch unsere größte Angst gilt heute wohl dem Krebs, dem plötzlich unkontrolliert wucherndem Wachstum unserer Zellen. Streng genommen attackiert sich unser Körper dabei selbst. Die Ursachen sind divers, auch wenn sich das Risiko mit steigendem Alter und schädlichen Gewohnheiten wie Rauchen, exzessivem Alkoholkonsum und ungesunder Überernährung erhöht. Zwar werden die Behandlungsmethoden kontinuierlich verbessert, führen aber trotzdem häufig nicht zur vollständigen Heilung. Wohl verursacht Krebs auch Schmerzen, doch diese treten meist in einem späteren Stadium auf, lange nachdem sie uns hätten rechtzeitig auf die Krankheit hinweisen können. Der Neurowissenschaftler Patrick Well bezeichnete die Krebsschmerzen daher als Gipfel der Nutzlosigkeit. Sie sind ein Beispiel dafür, dass chronische Schmerzen kaum mehr sind als verzweifelte Fehlermeldungen. Akute Schmerzen sind nämlich ein nützlicher und konkreter Alarm. Aber chronische Beschwerden sind nur noch ein Fehler im System, den unsere Körper all ihrer Großartigkeit zum Trotz nicht zu beheben wissen. Blink Nummer 11. Wir können den Tod immer weiter hinausschieben, aber niemals ganz verhindern. Der Medizin sind seit der Wende zum 20. Jahrhundert erstaunliche Fortschritte gelungen. Das drückte der Harvard-Psychologe Lawrence Henderson so aus. Irgendwann zwischen 1900 und 1912 überschritt die Wahrscheinlichkeit, mit einem Arztbesuch etwas Nützliches zu erreichen, erstmals die 50%-Marke. Seitdem ging es stetig aufwärts. Und nicht nur die Medizin entwickelte sich stetig weiter. Der britische Epidemiologe Thomas McKeon erkannte in den 60ern, dass die Todeszahlen diverser Krankheiten wie Tuberkulose und Masern seit dem 19. Jahrhundert zurückgegangen waren. Und zwar vor der Entwicklung wirksamer Behandlungen. Grund dafür waren die Verbesserungen in vielen anderen Lebensbereichen. Mehr Hygiene, gesündere Ernährung und der Ausbau der Eisenbahn, die die Lebensmittel schneller und frischer in die Städte brachte. Doch egal, wie wir es drehen und wenden, am Ende ist der Tod unausweichlich. Wir wissen nicht genau warum, aber wir alle altern und niemand kann ewig leben. Welche Lebensspanne uns vergönnt ist, variiert nach wie vor gewaltig. Dem Harvard-Professor Daniel Lieberman zufolge hast du mit einem gesunden Lebensstil jedenfalls gute Chancen, die 80 zu knacken. Alles darüber hinaus ist abhängig von deinen Genen. Umstritten ist derweil, wie alt die heute jungen Menschen in Zukunft werden. Manche glauben, die Menschen werden schon in Kürze 50% länger leben als heute. Andere meinen, der Mensch könnte sogar bis zu 1000 Jahre alt werden. Davon sind wir aber noch weit entfernt. Bislang erlebt nur einer von 10.000 Menschen seinen 100. Geburtstag. Mit Stand 2019 sterben jährlich etwa 60 Millionen Menschen, also 0,7% der Weltbevölkerung. Ein Fünftel dieser Todesfälle ereignet sich plötzlich, ein weiteres Fünftel kurzfristig. Alle anderen Menschen scheiden mehr oder weniger langsam aus dem Leben. Wenn der Tod schließlich eintritt, ist er unschwer zu erkennen, selbst für Menschen, die ihn nie zuvor bezeugt haben. Technisch gesehen ist dann aber noch nicht alles Leben aus dem Körper gewichen. Viele der in ihm lebenden Mikroorganismen überleben ihren Wirt. Doch der Körper selbst, dieses auf so faszinierende Weise beseelte Wunderwerk der Natur, ist ans Ende seiner Reise gekommen. Die Kernaussage der Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass die Wissenschaft viele unglaubliche Dinge über den menschlichen Körper herausgefunden hat. Mindestens genauso faszinierend ist, wie viele Rätsel er uns noch immer aufgibt. Wir sind noch weit davon entfernt, alles darüber zu wissen, wie unser Körper funktioniert und wir ihn dabei am besten unterstützen. Einstweilen können wir uns dem Leben gegenüber in Ehrfurcht und Respekt üben und uns darüber freuen, wie wundervoll es ist, dass wir existieren. Das waren die Blinks zu »Eine kurze Geschichte des menschlichen Körpers« von Bill Bryson. Vielen Dank fürs Zuhören.